Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Das Spiel in Leverkusen, es fühlt sich ein bisschen so an wie die letzten Wochen bei Werder. Wir sehen Einsatz, wir sehen Momente, wir sehen, die Mannschaft versucht es und trotzdem, sie geht immer wieder ohne Punkte vom Platz. 0:1 in der Bay Arena, es war keine Klatsche, kein Debakel, kein der amtierende Vizemeister war klar besser, aber eben auch kein Befreiungsschlag, wieder nicht. Und genau da wird es jetzt so langsam mal unbequem, denn ein Blick auf die Tabelle reicht, 18 Punkte, Werder rutscht weiter Richtung Tabellenkeller. Das ist die Realität, egal wie ordentlich sich das vielleicht zwischendurch für euch angefühlt hat. Leverkusen war schlagbar, nicht leicht, aber schlagbar und Werder war dran, aber eben nicht da. Wir sprechen heute darüber, warum sich diese Niederlage schwerer anfühlt, als sie auf dem Papier aussieht und warum die Fragen bei euch und rund um den Verein gerade grundsätzlicher werden. Was ihr so denkt und wissen wollt, habt ihr uns wie immer mitgeteilt unter unserer WhatsApp-Nummer, der 0160 98213 mal die 8 und die 4. Danke dafür, das sammeln wir ein. Und mit am Start ist heute mein Deichstubenkollege Daniel Kutius, der im vergangenen Nachspieldeich einen Tipp abgegeben hat. Moin Daniel, ist nicht so ganz aufgegangen leider.
Ich habe wahrscheinlich aus Selbstschutz auch direkt vergessen, was ich getippt habe.
Meine 1-0 für Leverkusen, oder?
War es nicht ein 1-1? Ehrlich gesagt, ich wollte noch reinhören und habe es jetzt vergessen. Aber ich meine, hattest du nicht ein Unentschieden sogar getippt?
Ja, vermutlich ja. Aber ich bin ohnehin mindestens mal bei uns in der Redaktion der anerkannt schlechteste Tipper aller Zeiten. Also von daher wenigstens bei mir gewisse Konstanz drin dann.
Ja. Und ich hatte mich ja richtig aus dem Fenster gelehnt. Ich wollte ja noch mal so ein bisschen Optimismus einsammeln und habe gesagt, wer da macht das schon. Von all dem haben wir dann nicht ganz so viel gesehen. Was klar ist, eine These hast du vertreten im letzten Nachspiel, da hast du mich gesagt, ein Punkt in der Bay Arena wäre für Werder in Ordnung. Jetzt sind die ohne Punkt nach Hause. Wie waren denn die Reaktionen nach dem Spiel, nach dem 0:1?
Ja, gemischt, würde ich tatsächlich sagen. Da war natürlich zum einen die Enttäuschung darüber, jetzt im inzwischen achten Spiel in Folge wieder nicht gewonnen zu haben. Andererseits aber gab es auch das Motiv, das wir seit Jahresbeginn schon haben, seit den Spielen gegen Dortmund, Frankfurt und jetzt eben auch in Leverkusen, dass so der allgemeine Tenor vorherrschte, egal ob bei Spielern, Verantwortlichen oder beim Trainer, bei Horst Steffen. Ja, die Punkte fehlen und ja, das ist im Moment noch zu wenig an Ertrag, aber der Weg, den wir spielerisch, fußballerisch gehen, der gibt uns allen gutes Gefühl. Also das haben unisono Mio Backhaus, Jens Day, Clemens Fritz und eben auch Horst Steffen gesagt, was in meinen Augen ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Es gibt Elemente, gerade in diesen drei genannten Partien, wo man sich wirklich beim Anschauen denkt, okay, das sieht nach einem Plan aus, die wissen, was sie vorhaben und diese Mannschaft lässt sich auch nicht hängen oder lässt nichts über sich ergehen. Die Situation ist aber trotzdem sehr, sehr gefährlich, weil wenn du einfach die Punkte nicht holst und dir das, ich will nicht sagen schönredest, aber dich selbst damit beschwichtigst, ja, aber wir haben ja nicht schlecht gespielt, dann besteht natürlich die Gefahr, dass du, ja, dass das Ganze so ein bisschen vor sich hindümpelt und man vielleicht die große Brenzligkeit der Lage nicht rechtzeitig erkennt. Also das ist bei Werder gerade, was die Einordnung angeht, in meinen Augen so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch. Ganz, ganz schwierig. Der Verein, wie gesagt, und alle Beteiligten sind nicht zufrieden, aber zumindest voller Zuversicht aus diesem Leverkusener Stadion gegangen. So war mein Eindruck.
Ja, also wenn du mit so viel Zuversicht rausgehst nach dem Spiel gestern, dann zeugt das von viel Selbstbewusstsein und tatsächlich von dem festen Glauben, dass du weißt, was du da tust, obwohl die mit dem Rücken zur Wand stehen. Finde ich bemerkenswert. Scheinbar geht's unseren Hörern und Hörerinnen genauso, denn von euch ist richtig viel reingekommen. So langsam werdet ihr ungeduldig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so ein bisschen gestern in der Stimmungslage, dass ich dachte, wir machen heute einfach mal den kürzesten Podcast der Welt. So einfach ist es aber eben nicht, weil wir trotzdem wieder jede Menge Themen haben, auch wenn sich gewisse Dinge wie ein Mantra wiederholen, dass wir eben offensiv zu wenig reißen, dass die Mannschaft da einfach nicht zum Vollzug kommt. Interessant ist, Clemens Fritz hat gestern Steffen den Rücken gestärkt. Was heißt interessant? Es liegt ja ein Stück weit in der Natur der Sache. Das ist der Klassiker in der Bundesliga. Alle Verantwortlichen stellen sich erstmal vor den Trainer und irgendwann rollen dann eben doch Köpfe. Wir wollen hier keinen Kopf fordern, wir wollen aber trotzdem nochmal genauer drauf schauen auf diese Lage, in der sich Werder gerade befindet. Und für einige von euch ist dieses ganze Konstrukt, wer jetzt zu wem steht und wie die Verantwortlichen agieren, sehr schwierig nachzuvollziehen. So geht es auch Jakob aus Rom, aus Bella Italia.
Oha. Also ich hatte zumindest heute das Gefühl, dass Leverkusen sehr gut die Spiele gesehen hat und genau hingeguckt hat, wie Werder die letzten Wochen gespielt hat und wusste, okay, wenn wir das und das machen, dann passiert hier gar nichts, wenn wir einmal in Führung gehen. Und genau das ist passiert. Und da hatte Steffen keine Antwort drauf. Und das ist für einen Bundesliga-Trainer dann aus meiner Sicht einfach zu wenig. Ich wäre dafür, jetzt eigentlich schon die Reißleine zu ziehen, weil man heute einfach gesehen hat, da kommt nichts. Es kommt einfach nichts nach vorne.
Daniel, fehlt Werder aktuell wirklich ein Plan B, wenn der Gegner das eigene Spiel liest? Ich meine, das tun die ja permanent im Grunde. Das ist ja nichts Neues, dass sich andere Mannschaften damit auseinandersetzen, wie Werder
daherkommt. Nee, das ist ja gegenseitig Alltagsgeschäft in der Bundesliga. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt an dem Plan B liegt. Ich fand, dass gestern in der zweiten Halbzeit von Werder offensiv natürlich nicht mehr viel kam, dass die Mannschaft sich aber trotzdem, ich sagte das vorhin schon mal, nicht ergeben hat und im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihren Weg, ihre Chancen gesucht hat. Und das ist dieses Grundsätzliche, an dem sich die Verantwortlichen gerade auch festhalten, dass die Basics auf dem Platz, aus denen dann irgendwann guter Fußball und auch erfolgreicher Fußball entstehen kann und soll, dass die nach wie vor stimmen im Team. Und das, finde ich, kann man dem SV Werder auch gestern nach dem Leverkusen-Spiel nicht absprechen. Aber um es ganz deutlich zu sagen, am Ende zählt der Ertrag und nichts anderes. Und sie haben jetzt seit 8 Bundesligaspielen in Folge nicht gewonnen. Jetzt kommt das schwere, aber genauso wichtige Nachholspiel gegen Hoffenheim. Dienstagabend, Flutlicht im Weserstadion. Und direkt danach hast du das Heimspiel gegen Gladbach, ein Gegner, der ja mit ähnlichen Problemen durch die Saison geht wie Werder, der gerade zu Hause sicherlich zu den Clubs gehört in der Liga, von denen man annehmen darf, dass man da 3 Punkte holt. Und ich glaube, dass Horst Steffen insofern intern sicherlich nicht angezählt ist oder unter riesengroßen Druck steht, aber dass sich die Verantwortlichen diese kommenden beiden Spiele ganz genau angucken werden. Und ich glaube, wenn die auch beide verloren gehen, dann könnte es auch für Horst Steffen in Bremen sehr, sehr schnell sehr, sehr eng werden. Weil dann bist du nämlich irgendwann genau an diesem Punkt, dass du sagst, so, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Natürlich macht der Trainer mit seinem Team einen guten Job und der ist akribisch und so weiter und so fort. Aber dann dürfte die Frage aufkommen, braucht es jetzt nicht einfach einen Impuls, was anderes von außen? Du hast das gerade schon gesagt, wir sind hier weit davon entfernt, irgendwelche Trainerköpfe oder sonst irgendwas zu fordern. Es geht einfach nur darum, aufzuzeigen, dass es eben gewisse Mechanismen in dieser Branche gibt und vor denen, die machen auch vorm Osterdeich nicht Halt.
Klar, wir alle wünschen uns, dass die Strategie aufgeht, aber so langsam, ja, sollte der Zug dann auch mal ins Rollen kommen. Das sieht offensichtlich auch Bernd so. Er hat uns Folgendes geschrieben. Man kann sich, glaube ich, ziemlich schnell darauf einigen, dass Werder gegen Bayer über weite Strecken recht gefällig gespielt hat, aber richtig gute Torchancen waren doch sehr rar gesät. Und so wird die Situation immer prekärer und ich fände spannend zu hören, wo ihr bei Clemens Fritz, Peter Niemeyer und Horst Steffen die Verantwortung seht und wann der Zeitpunkt gekommen ist, wann gehandelt werden muss, beim Trainer und bei der sportlichen Leitung. Jetzt hast du gerade schon gesagt, so die nächsten 2 Spiele werden der Gradmesser sein. Vielleicht nochmal auf dieses Konstrukt zwischen Trainer und Verantwortlichen geschaut. Wie verteilt sich denn aus deiner Sicht die Verantwortung hier? Und vielleicht noch eine philosophisch angehauchte Frage. Wann wird aus Geduld eigentlich irgendwann Stillstand? Oder sind wir schon mittendrin, dass wir stillstehen? Denn du sagst gerade, es ist eine Weiterentwicklung der Mannschaft zu sehen im Training. Das sagt der Coach, deswegen glaubt er dran. Wir Zuschauenden sehen seit 8 Spielen diese Entwicklung vielleicht nicht unbedingt so stark auf dem Feld.
Naja, ich glaube, wer sich die Auftritte gegen Augsburg oder gegen Stuttgart vom Jahresende 2025 ins Gedächtnis ruft und dann jetzt die Spiele gegen Frankfurt und Leverkusen darüber legt, der wird schon feststellen, dass das eine andere, eine verbesserte Werder-Mannschaft war, die nicht zuletzt durch die Rückkehr zur Dreierkette ja besser in Tritt gekommen ist, in sich stimmiger wirkt. So, das Ganze reicht bis dato aber eben noch nicht, um Punkte zu holen. Und du stehst jetzt als Werder Bremen nach wie vor nur mit 18 Punkten da. das Nachholspiel mal ausgeklammert. Das sind 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Clemens Fritz hat es in Leverkusen gestern ganz klar gesagt, auf unsere Nachfrage hin, das ist Abstiegskampf. Alles andere wäre auch Augenwischerei. Das ist einfach Abstiegskampf, in dem Werder jetzt steckt und sehr wahrscheinlich auch bis zum Saisonende stecken wird. So, und da musst du natürlich als Verantwortlicher schauen und abwägen, wie sehr und wie stark gewichten wir diese feststellbare Entwicklung und wie viel Potenzial trauen wir den weiteren Schritten zu. Aber wie viel Zeit bleibt eigentlich jetzt auch noch, um den Turnaround zu schaffen? So, und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, gerade das, was intern abgewogen wird. Und man darf dabei nicht vergessen, Horst Steffen ist der Trainer, den Clemens Fritz als Nachfolger von Ole Werner unbedingt haben wollte, den er bekommen hat und dafür ja auch viel Lob kassiert hat damals, weil das sehr, sehr schnell abgehandelt war, die Personalie. Dementsprechend scheitert er natürlich auf eine Art mit, wenn dieser Trainer scheitert, was in meinen Augen, von meinem Gefühl her, dazu führen wird, dass man vielleicht bei Werder intern dieses Konstrukt auch ja 3-4 Tage länger aufrechterhalten möchte, als es vielleicht sonst der Fall war. Aber nochmal, angezählt ist der Trainer intern nach allem, was wir wissen, nicht. Dass die kritischen Stimmen, die Forderungen nach Rauswürfen, die kommen bisher tatsächlich einzig und allein aus der Fanszene. Aber alle wissen, wie dieser Fußball funktioniert. Der Druck steigt mit jedem nicht gewonnenen Spiel. Und da wird jetzt dieser Heimspiel-Doppelpack Hoffenheim-Gladbach ganz entscheidend.
Ja, ich würde bei der Weiterentwicklung vielleicht dann auch nochmal differenzieren. Wenn ich mir beispielsweise die Leistung der Offensive in den vergangenen Spielen anschaue, da sehe ich nicht unbedingt, dass die Kurve nach oben zeigt. Auch nicht leicht. Meine These. Da gucken wir aber gleich nochmal drauf auf die Offensive. Denn ich würde gerne mal Florian aus Mecklenburg-Vorpommern mit reinnehmen, der schreibt: Ich glaube, es wird Zeit, jetzt mal den Finger weiter in die Wunde zu legen. Die zweite Liga winkt uns mal wieder zu und gefühlt sind die Sinne bei den Verantwortlichen nicht wirklich geschärft. Das hatten wir schon einmal und wir wissen, wie das ausging. Wir müssen aufhören, über halbwegs gute Auftritte, gute 60 oder 93 Minuten zu reden. Daniel Coutius hat es letzte Woche gut gesagt: Es hilft nichts, wenn du nicht punktest. Augsburg gewinnt in München. Ja, das war allerdings eine Überraschung gestern. Mainz gegen Wolfsburg. Eigentlich punkten alle außer Bremen. Und in meinen Augen hat der Trainer noch genau 2 Spiele, dann muss was passieren. Wie seht ihr das? Ja, hast du eben schon gesagt, diese 2 Spiele werden entscheidend sein. Das heißt aber, es ist auch nur noch diese eine Woche Zeit, weil du hast ja jetzt, also bis Dienstag kann nicht mehr so viel passieren. Dann hast du eine ausgedünnte Personaldecke, sprechen wir auch gleich nochmal drüber, wer alles nicht zur Verfügung steht. Und ich frage mich vor dem Hintergrund, wie viel kannst du in so wenigen Tagen überhaupt reißen, wenn es jetzt darum geht, wieder neue Positionen zu schaffen, nicht zu schaffen, sondern neu zu besetzen. Ist das nicht ein bisschen auch ein Kampf gegen Windmühlen?
Naja, dass die grundsätzliche Situation nicht einfach ist und durch die Personalsorgen, die jetzt in der Abwehr noch massiv mit reinkommen in den ohnehin schweren Werder-Rucksack, das ist klar. Bis Dienstag kann Horst Steffen da ja im Grunde gar nichts machen. Also die werden jetzt heute am Tag nach dem Leverkusen-Spiel regenerieren und dann hast du den morgigen Montag, da steht schon das Abschlusstraining vor Hoffenheim an. Also da kannst du natürlich ein bisschen Videoanalyse betreiben, Leverkusen ja, aber der Blick muss sofort weiter nach vorne gehen. Du musst die Stärken bestärken, du musst den Blick aufs Positive richten und weiter darauf hoffen, dass dieser Knoten platzt. Und wenn du sagst, die Offensive, da gibt es keine Weiterentwicklung, da gebe ich dir recht. Sie haben, wenn ich jetzt nicht völlig falsch unterwegs bin, in 4 der vergangenen 5 Spiele kein Tor geschossen. Das ist absolut nicht Bundesliga-tauglich und viel zu wenig. Andererseits hast du gegen Frankfurt einen Auftritt gehabt, der zumindest, ich weiß nicht, ob ich Strohfeuer sagen soll, aber der zumindest gezeigt hat, ey, grundsätzlich geht's. Plötzlich macht diese Mannschaft ein Standardtor, das erste der Saison. Der neue Stürmer Milosevic in Leverkusen dann wieder blasser, aber macht sein erstes Tor. Und Jens Day hat das gestern in der Bay Arena ganz gut gesagt: Wenn dieses blöde Frankfurt-Spiel 20 Sekunden eher abgepfiffen wird, dann sprechen wir über ganz andere Dinge. Dann hast du den Bock umgestoßen. Also das bewegt sich gerade so auf dieser Schwelle und wackelt nach links, wackelt nach rechts. Wohin bewegt sich Werder? Und ich wiederhole mich da gerne, wenn in den nächsten Spielen nicht dreifach gepunktet wird, dann kippt es in die Richtung, ja, die sich am Osterdeich keiner wünscht.
Und dieses hätte, wäre, wenn, damit ist niemandem geholfen. Klar, ich meine, wir haben ja alle uns darüber geärgert. Ja, dieser Spielverlauf, das wünschst du dir einfach nicht. Aber man kann auch nicht jedes Mal sagen, hätte, wäre, wenn. Und ja, wir hatten jetzt einfach mal wieder dieses gute Spiel. Und ja, wir haben da den Geist gezeigt. Wenn er aber im nächsten Spiel wieder ein Stück weit verpufft, dann hast du eben auch nicht ganz so viel davon. Luis aus Utrecht, wir sind so international. Also danke, dass ihr uns so aus Europa schreibt. Finde ich super.
Cool.
Ja, der will wissen, was meint ihr? Liegt es an dem, was Steffen momentan an Spielern zur Verfügung steht, oder liegt es daran, wie er die Mannschaft auf- und einstellt? Genau, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne? Also das eine ist der Trainer und das Spielsystem, was er der Mannschaft quasi aufstülpt, sage ich jetzt bewusst mal so. Das andere ist natürlich, mit wie viel und was für gutem Material kann er arbeiten. Hier sind ihm gerade ja auch eigentlich ein Stück weit die Hände gebunden, wenn wir jetzt auf die nächsten beiden Partien schauen. Also je nachdem, was mit Amos Pieper und so weiter noch ist. Aber ich sag mal, der kann aus dem Vollen auch gerade nicht schöpfen.
Nein, und das konnte er ja seit Saisonbeginn nicht. Die Stürmer, Mittelstürmerposse haben wir auch hier ja hinlänglich besprochen. Das ist ein Thema, was sie einfach durch die gesamte Saison schleppen. Mal abwarten, ob Milosevic wirklich in der Lage ist, da zumindest für Linderung zu sorgen. Wir haben es gerade gesagt, Frankfurt hat es angedeutet, Leverkusen dann erstmal für den Moment nicht bestätigt, aber dem muss man noch ein bisschen Zeit geben. Ja, dann hast du den langen Ausfall von Mitchell Weiser, überhaupt die vielen Dauerverletzten, also das ist nicht ganz einfach. Trotzdem sage ich aber, dieser Kader, da sind Fehler passiert im Sommer, dieser Kader ist nicht optimal zusammengestellt. Da müssen sich auch Clemens Fritz und sein Team, Peter Niemeyer, Johannes Jahns als Kaderplaner alle Kritik gefallen lassen. Trotzdem sage ich, dieser Kader ist gut genug, dass du mit ihm nicht unter den letzten drei Mannschaften in der Bundesliga 25-26 landen musst. Also auch mit diesem Kader ist mehr möglich, als es zumindest vom Punkteertrag bisher aufs Tableau kommt, als es sich Werder irgendwie aufs Konto packen kann. Und da ist es jetzt eben an der Zeit, und du merkst natürlich auch, dass die Geduld bei den Fans lange vielleicht schon aufgebraucht ist, aber da ist es natürlich auch an der Zeit, dass man intern fragt und gegeneinander abwiegt, wie groß ist eigentlich unser Vertrauen darin, dass die guten Ansätze, für die dieser Trainer steht, wirklich noch durchschlagen, oder brauchen wir jetzt einfach diesen berühmten Impuls von außen, um einfach irgendwie das Ruder rumzureißen, denn man kennt das ja von vielen anderen Vereinen, wenn du einmal in so einer Spirale drin hängst, ja, dann ist das, dann liegt das vielleicht nicht mal unbedingt am Einzelnen und an dessen Arbeit, aber dann braucht es ab irgendeinem bestimmten Punkt ja eine Veränderung, was Neues, frischen Wind. Und ja, an diesem Punkt ist Werder noch nicht, in meinen Augen. Also ich, wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, nach diesem Leverkusen-Spiel, Horst Steffen steht für mich auch nicht in Frage, aber ich wiederhole mich, die nächsten beiden Spiele werden da ganz, ganz entscheidend und sicherlich auch für die Zukunft des Trainers.
Wo wir gerade bei frischem Wind sind, der Hoffnungsträger kam ja vor rund einer Woche, Milosevic als neuer Stürmer, als Laie, der ja auch nur bis Sommer da ist. Ich habe gestern so ein bisschen gestutzt, als ich die Startaufstellung sah, denn ich hätte mir erhofft, dass er von Anfang an spielt. Gerade weil er vielleicht eben den frischen Impuls vorne bringen kann. Welche Gründe hatte Horst Steffen denn, ihn nicht aufzustellen? Denn unter der Woche zeichnete sich ja eigentlich ganz sanft ab, dass er mitunter ein Kandidat für die Startelf sein könnte.
Ja, das ist ganz lustig. Genau die Diskussion haben mein Kollege Marius Winkelmann und ich auf dem Hinweg nach Leverkusen geführt. Und meine These war, natürlich steht Milosevic in der Startelf, den Flow, den positiven Effekt, den er gegen Frankfurt reingebracht hat, sein Tor, das musst du jetzt mitnehmen, damit du ihn auch, ich sag mal, in der Rolle des Hoffnungsträgers weiter aufbaust. Und Marius sagte, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der lässt Gröll spielen. Trainer sind gerade in solchen Spielen gerne vorsichtig. Und Marco Gröll, kein Mann, der für große Torgefahr steht, aber einfach so ein Trainerliebling, weil er taktisch jede Vorgabe erfüllt, weil er rennt, grätscht, kämpft. Ja, und am Ende ist es so gekommen. Mich hat es ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir Milosevic sehr in der Startelf gewünscht, einfach um drauf zu setzen, hey, der kommt mit dem Schwung, der hat gegen Frankfurt getroffen, dann macht er jetzt sein erstes Spiel von Anfang an.
Genau.
Und der nutzt vielleicht direkt die erste Chance, die andere Bremer gestern haben liegen lassen. Ja, am Ende klar, Floskel, 1.000 Euro ins Deichschwein, entscheidet es der Trainer, aber das habe ich nicht ganz nachvollziehen können.
Ich verstehe es vor allem auch vor dem Hintergrund nicht, dass er ohnehin ein kurzes Zeitfenster bei Werder hat. Und ich möchte ungern hören, irgendwie in einem Monat, dass es wieder heißt, ja, der muss sich erstmal einspielen, der muss erstmal ankommen, weil letztendlich die Zeit hast du gar nicht mit dem. Klar ist, sind wir schon drauf eingegangen, offensiv ist es richtig mau, darunter leidet das komplette Spiel. Und deswegen hören wir uns jetzt mal unseren Deichstubenfreund Tobias Escher an. Der hat wie immer die Partie gelesen und hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Nach dem 0:1 gegen Bayer Leverkusen müssen wir vor allem über Werder Bremens Offensive reden. Gerade in der zweiten Halbzeit hat Bayer Leverkusen Werder eigentlich in die eigene Hälfte eingeladen. Überhaupt war es im ganzen Spiel nicht so, dass beide Teams das allerhöchste Pressing gespielt haben. Ja, sie haben immer wieder versucht anzulaufen, aber beide Teams haben es geschafft, immer im eigenen Aufbau eine Überzahl herzustellen. Bei Werder, die haben so ihre Fünferkette zu einer Viererkette verformt. Auch in den Linien war dann sehr häufig da, ein Schmied ist entgegengekommen. Und so haben sie es geschafft, halt das Spiel um das Pressing von Leverkusen rumzuspielen. Das hat aber Leverkusen auch gut geschafft. Aber nach dem 1:0, das Leverkusen erzielt hat, haben sie sich eigentlich nur noch zurückgezogen, sind im 5-4-1 am eigenen Strafraum verharrt und haben dort gewartet, dass Werder kommt. Aber Werder gelang es dann in der zweiten Halbzeit nicht, aus den fast 65% Ballbesitz auch Torchancen zu machen. Entweder kamen zu viele Spieler entgegen, also dann ist ein Schmied und ein Gröhl gleichzeitig entgegengekommen, sodass keine Tiefe da war. Oder aber, sie haben zwar die letzte Linie mit vielen Spielern besetzt, sind aber gar nicht erst hingekommen. Auffällig war auch, wie wenig über die Flüge gegangen ist, wie wenig Flanken gekommen sind. Keine einzige Flanke von einem Außenspieler ist angekommen. Nur Koulibaly und Schmid haben noch Flanken zum Mitspieler gebracht. Das ist ein riesiges Problem, gerade wenn der Gegner diese Räume anbietet, eigentlich im letzten Drittel du schon bist. Dann musst du irgendwie in den Strafraum reinkommen und sei es nur irgendwie, damit ein Ball abprallt oder irgendwie reinkommt. Das gelingt Werder Bremen derzeit nicht. Da ändern auch die Wechsel nichts dran. Top ist momentan außer Form. Milosevic ist noch überhaupt nicht drin. Dementsprechend war dann die zweite Halbzeit auch eher zum Vergessen aus Werder Sicht. Und gerade dieses Offensivproblem muss jetzt mal angegangen werden.
Ja, für mich klingt das jetzt, erstmal danke Tobi, so ein bisschen so, als würden wir in Deutschland gerade fordern, die Bürokratie abzuschaffen, mit Verlaub. Das ist so ein Problem, das ist lange da, ja, jeder erkennt das, alle wollen das, aber eine Lösung hat keiner so richtig. Ja, wir hatten das Thema, so viele Stürmer stehen Horst Steffen eben nicht zur Verfügung und die, die auf dem Platz stehen, treffen das Tor nicht. Stoßen wir denn jetzt eigentlich mit diesem Kader, Stand jetzt, so an eine Grenze, die sich schlichtweg kurzfristig nicht auflösen lässt?
Ja, ich glaube, damit macht man sich's zu einfach. Ich habe das eben schon gesagt, in meinen Augen ist dieser Kader gut genug, um in der Bundesliga nicht abzusteigen. Das definitiv. Also es ist kein Kader, von dem du im Sommer gesagt hättest, oh Gott, das wird ganz, ganz eng. Dann sind genannte Dinge passiert. Kommt in Leverkusen auch dazu, dass Bangula, einer deiner Besten, gegen Frankfurt nach Einwechslung aus privaten Gründen fehlt. Woran das genau lag, wissen wir nicht. Müssen wir aber auch nicht wissen. Privat ist privat. Es hieß nur, ja, gegen Hoffenheim wird der zurück sein. Das in meinen Augen ansonsten auch einer, der in die Startelf mal wieder gehört hätte. Der gibt ohnehin Rätsel auf in dieser Saison, weil sich starke Spiele dann mit durchwachsenen bis schwachen abwechseln. Dann ist er mal wieder wochenlang ganz weg von der Bildfläche. Also auch der passt so ein bisschen in die Werder-Situation. Und ja, man sagt immer so schön, der Knoten vorne muss platzen. Okay, das stimmt. Und man dachte eigentlich gegen Frankfurt 3 Tore geschossen, ist es soweit. Zur Wahrheit gehört aber auch, gefühlt schießt gerade jede Mannschaft 3 Tore gegen Eintracht Frankfurt. Das haben die sich so ein bisschen zum, zum Signature-Ding gemacht, immer 3 Tore zu kassieren. Da braucht es jetzt einfach Lösungen. Und da bin ich direkt wieder bei Milosevic. Wenn ich einen neuen Stürmer im Winter ausleihe, von dem ich sage, ey, das ist mein Mann, so, den wollte ich haben, der passt bei uns rein. Der kommt mit mega Selbstvertrauen aus, ja, nur der serbischen Liga, aber trotzdem hat er da eine super Torquote gehabt. Der trifft in seinem ersten Heimspiel gegen Werder, ja, dann muss der im Spiel danach in die Startelf, um einfach einen zu haben, von dem dann auch die Teamkollegen sehen, ey, der Neue, auch wenn er erst 20 ist und noch nicht viel Bundesliga-Erfahrung hat, aber der regelt das hier, der bringt was anderes rein und dann startest du wieder mit den beiden, von denen alle wissen, gut, bei Ginmar ging es in die richtige Richtung zuletzt, aber Marco Gröll, ja, die stehen da vorne nicht für Vollalarm und große Torchancen und das ist dann so ein Punkt, den ich nicht verstehe und womit man sich dann selber schwer macht. Und dann kommt so Milosevic in Leverkusen spät ins Spiel, braucht dann natürlich, bis er drin ist, bleibt auch ohne große Szene,
Ja, und schon hast du vom nächsten Spiel nicht mehr dieses Gefühl, ey, lass mal den neuen Torjäger ran, sondern denkst, ja, mal gucken, Milosevic, also das Momentum bei ihm ist erstmal weg. So.
Bleibt auch deshalb ohne große Szene, weil er nicht adäquat bedient wird mitunter. Übrigens, das, was du gerade gesagt hast, unterstreicht der Schoko Bremer aus Kiel nochmal mit diesem Zusatz hier.
Wir haben jetzt ziemlich viele Spieltage rum und Werder hat die sozusagen die harmloseste Offensive. Aber trotzdem spielen Romano Schmid und Justin Yinmar die ganze Zeit durch. Finde den Fehler.
Ja, gestern hat beiden ein Stück weit die Entschlossenheit gefehlt. Wie hast du sie denn gesehen, Daniel? Sowohl Romano Schmid als auch Justin Yinmar. Du bist ja ganz kurz jetzt schon darauf eingegangen, dass das kein Feuerwerk war.
Nee, Yinmar hat einmal natürlich Pech. Sehr gut getimter und platzierter Kopfball, um mit dem Positiven anzufangen, der dann gegen den Pfosten geht. Das hätte eigentlich das 1-1 sein können, dürfen. Ja, ansonsten, du siehst bei ihm immer, seine schärfste Waffe ist einfach das Tempo und die konnte er gestern so nicht auf den Platz bringen. Mit dem Ball am Fuß im Dribbling wird das schnell hektisch, dann gehen Bälle verloren, Torabschluss. Ja, in den letzten Wochen hat er hier und da dann mal bessere Szenen gehabt, aber der wirkliche Goalgetter ist er nicht und wird er wahrscheinlich auch nicht mehr. Also seinen Auftritt gestern auch nicht wirklich zufriedenstellend. Und Romano Schmid hat für Torgefahr gesorgt. Er hat den Blaszczyk, Leverkusens Keeper, einmal fast zu einem Riesenfehler gezwungen, weil er gut drauf geht. Hat dann in der ersten Halbzeit aus spitzen Winkel noch einen Abschluss. Zweite Halbzeit eine Szene. Also da waren so, ja, ich sag mal so kleine Peaks dabei in seinem Spiel. Aber insgesamt ist mir das auch zu wenig dafür, dass Romano Schmid eigentlich der Kreativkopf dieser Mannschaft sein soll. Der Mann, der das Offensivspiel koordiniert und selber zum Abschluss kommt. Von dieser Rolle ist er meilenweit entfernt und das trägt auch dazu bei, dass das Bremer Offensivspiel krankt. Und wenn wir den Bogen nochmal zu den Verantwortlichen schlagen und ich habe vorhin über den Kader gesprochen, über Bangula gesprochen, dann ist Cameron Puertas eigentlich das noch viel größere Rätsel, den du aus Saudi-Arabien ausleihst und von dem man sich wirklich viel versprochen hat, wir auch, weil der in der Schweiz damals in Belgien damals ein Wahnsinnsjahr hatte bei Saint-Gillois. Ja, und der findet überhaupt nicht statt. Der ist ja auch gar kein Kandidat mehr für Einwechslung. Also der ist einfach raus. Da könntest du ja eigentlich morgen schon die Saudis fragen, sag mal, wollen wir das beenden, überspitzt gesagt. Also auch das begreife ich nicht, warum so ein Mann entweder in Bremen das Fußballspielen verlernt hat oder Horst Steffen ihn einfach nicht in sein Team eingebaut kriegt.
Ich habe das Gefühl, du hast heute im Gespür, was schon für nächster Sprach- oder Wortbeitrag parat liegt. Denn genau diesen Aspekt bringt Jan-Peter aus Hoppegarten auch rein. Der guckt mit uns so ein bisschen sorgenvoll und hinterfragend aufs Personal. Er schreibt, moin ihr Lieben, und nun 3 Punkte sind es nur noch. Viele sagen wieder, es wäre ein ganz gutes Spiel gewesen. Ich sage, wenn man 0 Punkte aus einem Spiel mitnimmt, kann es kein gutes Spiel gewesen sein. Warum Milosevic nicht von Anfang an? Warum Puertas gar nicht? Was weiß man über die persönlichen Gründe beim Bangula? Die Offensive ist dermaßen ideenlos, wie soll das besser werden? Ich vermisse Ole Werner, wirklich. Ja, ein paar Sachen hast du im Grunde schon abgeräumt. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf den Punkt gehen. Also Milosevic wird nicht von Anfang an gebracht, verstehen wir nicht so recht. Puertas ist gleich ganz auf der Bank geblieben. Was liefern denn Horst Steffen und Co. für Gründe dafür? Liefert der nicht konstant beim Training ab? Passt der gerade nicht in den Spielablauf? Ich meine, das war doch eigentlich der Kandidat, hast du gerade schon gesagt. Und der hat gut performt. Du hast das ja vielleicht das Gold auf der Bank sitzen, vielleicht inzwischen Silber, was du wieder vergolden musst. Aber warum?
Ja, ich glaube, wenn es so richtig nicht Gold wäre, was unter der Woche im Training angeboten wird, dann sehe das anders aus. Richtig Blech kann es aber auch nicht sein, weil er im Kader war. Skelly Alvero, gut, klar, der ist sportlich ohnehin aussortiert, aber den hat Horst Steffen nicht mit nach Leverkusen genommen und hat uns dann gestern erklärt, nee, da reichte mir einfach die Leistung im Training nicht. Das reicht nicht, um bei einem Bundesligaspiel Teil des Kaders sein zu dürfen.
Und das gilt für Leo Bittencourt auch? Der war ja auch nicht mit im Kader.
Für Leo Bittencourt galt das gegen Dortmund und Frankfurt. Gestern war er in Leverkusen auch wieder nicht dabei. Dementsprechend haben wir nachgefragt, weil ich das einigermaßen skurril fand, weil in den Wochen davor war Skelly Alvero noch der eher dazu befähigt war, in Horst Steffens Augen dem Bundesliga-Kader anzugehören als Leo Bittencourt. Und gegen Leverkusen reicht es dann bei Alvero auch nicht mehr. Deswegen haben wir nach Leo gefragt und da sagte Horst, nein, Leo hatte körperliche Blessuren, das hatte dieses Mal gesundheitliche Gründe, dass der nicht dabei war. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn er die denn auskuriert hat bis dahin, das müssen wir abwarten, aber dass der gegen Hoffenheim zumindest wieder im Kader steht. Denn das muss man ja auch mal sagen, das ist einfach
ja auch mal so ein Drecksack auf dem Platz. Der spielt natürlich auch den Gegner nicht her und gewinnt keine Spiele alleine. Aber wenn Werder so eine Art Mentalitätsmonster im Kader hat, dann ist das Leo Bittencourt mit all seiner Erfahrung. Und dann brauchst du den vielleicht auch einfach mal, um so einem Gegner auch mal weh zu tun oder die Kollegen mal zu wecken. Und das ist, ja, für meine Begriffe zumindest eine Option, der sich Horst Steffen in den letzten Wochen unnötig selbst beraubt hat. Mhm. Und wer Leo Bittencourt kennt, weiß, ja, der nimmt sowas dann zwar zur Kenntnis, aber sicherlich auch nicht mit bester Laune. Dann hast du also intern auch noch ein sperriges Thema zu moderieren. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also so die Kaderpolitik in den letzten Wochen, ja, da machte sich Baustellen auf, die eigentlich nicht sein müssen.
Ja, also Leo hat mir jetzt auch beim letzten Tee nicht erzählt, ob er ein Typ ist, der nachtragend ist, weil das könnte ja so das nächste Gedankenkonstrukt sein, dass Leo Bittencourt vielleicht spielt, aber vielleicht gar nicht mehr so gerne für seinen Trainer spielt. Oder ist das ausgestanden zwischen den beiden? Weil die waren ja auch nicht so ganz pari miteinander. Also Harmonie sieht ja anders aus.
Ja, ich glaube, dass die Reibung da bleibt. Also wenn sowas mal gewesen ist, das ist sicherlich kein inniges freundschaftliches Verhältnis, aber ich glaube, wenn Bittencourt auf dem Platz steht, dafür hat er zu viele Spiele gemacht und dafür ist der auch nach so vielen Jahren zu sehr Bremer und der möchte in seinem letzten Jahr mit Werder doch schlimmstmöglichenfalls nicht nochmal absteigen. So, das ist ja auch immer dieses Ding gegen den Trainer und so weiter. Diese Mannschaft steckt einfach in einer sportlichen Krise. Die können es sich gar nicht leisten, gegen den Trainer zu spielen, weil das ja eben auch Punkte kostet. So, und dann bist du den Trainer vielleicht los in 1, 2, 3 Wochen und dann kommt ein neuer, ja, dann hast du aber einen Rückstand an Punkten aufzuholen, wo ich in Frage stellen möchte, ob in so einer schwierigen Phase die Qualität und die Zeit dann dafür ausreichend sind. Also das kannst du dir überhaupt nicht erlauben.
Aber es kann natürlich auch eine Ad-Hoc-Handlung sein, so nach dem Motto, wir brauchen jetzt erstmal Disruption, was danach kommt, ist mir völlig egal, Hauptsache es passiert was. Aber gut, das ist jetzt, also da wollen wir uns jetzt auch gar nicht so tief mit beschäftigen, denn ich finde, wir sollten jetzt erstmal tatsächlich auf die nächsten beiden Spiele schauen und uns darauf konzentrieren, bevor wir hier spekulativ unterwegs sind. Das bringt ja auch keinem was. Was klar ist, Amos Pieper musste gestern vom Platz, ein bitterer Ausfall, der sich in der 15. Minute abgezeichnet hat, mit einer Knieverletzung, ist vorher mit Mio Backhaus zusammengekracht. Wie geht's dem denn und wie wahrscheinlich ist das, dass er überhaupt auf dem Platz steht am Dienstag?
Wie es ihm geht, kann ich nicht sagen. Wir haben ihn nach dem Spiel in den Katakomben nicht mehr gesehen. Aber wenn man vor Augen hat, wie er vom Platz gehumpelt ist, ja, tippe ich mal nicht allzu gut. Er hat es ja dann auch noch mal kurz probiert. Horst Steffen sagte, auf eigenen Wunsch mehr oder weniger hat er gesagt, komm, ich beiß noch mal rein. Aber ja, war dann ja zu sehen, hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht genau, was er hat. Das sah auf den TV-Bildern und auch im Stadion irgendwie nach einem Cut aus. Er hatte ja so ein kleines Pflaster auf dem rechten Knie. Also ich könnte mir vorstellen, dass Mio Backhaus ihn da mit dem Stollen erwischt hat. Wenn sogar im Knie was kaputt sein sollte, dann kannst du Hoffenheim und ja wahrscheinlich auch darüber hinaus einige Spiele knicken. Wenn es nur dieser Cut ist, bin ich für Hoffenheim, um ehrlich zu sein, auch skeptisch. Denn gerade das Knie, da ist die ganze Zeit Spannung und Bewegung drauf. Mhm. Und wenn du da eine größere Wunde hast, die abheilen muss, also der wackelt gewaltig für Hoffenheim. Das ist ganz klar. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er spielt.
Ja, und dann hast du noch einen Ausfall, den du verkraften musst. Marco Friedl, der hat sich nämlich in der 78. Minute gestern völlig unnötig die fünfte Karte abgeholt, ist am Dienstag gesperrt. Eigentlich war die Szene zwischen ihm und Jonas Hofmann ja schon vorbei. Was hat ihn denn geritten, da nochmal nachzulegen?
Ach, ich glaube, unkontrollierte Emotionen. Er wird irgendwie nochmal dem Schiedsrichter was hinterhergerufen haben. Vielleicht hat er auch Jonas Hofmann noch ein paar Takte erzählt. Auf jeden Fall drehte sich Tobias Reichel, der Schiedsrichter, plötzlich um, ging auf Marco Friedl zu, der ja aus allen Wolken gefallen ist, weil ihm, glaube ich, sofort bewusst wurde, Mist, das war die fünfte. Und das ist natürlich der berühmte Bärendienst, das darf ihm nicht passieren. Der ist Kapitän dieser Mannschaft, der ist hinten als zentraler Mann in der Dreierkette, der Stabilisator, hat in Leverkusen für mich auch ein gutes Spiel gemacht, das war absolut okay. Ja, und fehlt jetzt im so wichtigen Spiel gegen Hoffenheim. Und hat natürlich auch mitbekommen, dass Amos Pieper verletzt vom Platz ist. Also wer das Dreierkette ist, ein ziemlicher Trümmerhaufen jetzt. Du hast Karim Koulibaly, okay, der wird spielen. Und Julian Malatini, um den nicht unerwähnt zu lassen, vielleicht eines seiner besten Spiele überhaupt für Werder gemacht, seit er reingekommen ist gestern. Also hat mir auch bis auf 2, 3 kleine Wackler aber gut gefallen. Die beiden wirst du brauchen. Ja, und Innenverteidiger Nummer 3. Stark hat Hüftbeschwerden, Pieper Knie, Friedel gesperrt. Also Innenverteidiger Nummer 3 musst du dir irgendwie schnitzen oder du stellst doch wieder auf Viererkette um oder wie auch immer. Ja, und das gegen die aktuell formstärkste Mannschaft der Bundesliga, Hoffenheim. Ja, also mehr Außenseiterrolle geht nicht und da muss Werder unter Flutlicht im heimischen Weserstadion irgendwie eine magische Nacht hinlegen, damit das klappen kann, da irgendwie was mitzunehmen.
Ja, auf jeden Fall muss Horst Steffen da gut improvisieren. Ich konnte es kaum fassen. Ich habe übrigens gestern das erste Mal Werder in der Sauna gesehen mit meiner Tenniskollegin. Wir zwei haben es uns gemütlich gemacht. Wir sind nämlich gerade auf...
Fernseher in die Sauna geschoben?
Ja, also ein iPad. Wir sind auf Mannschaftsfahrt und wir waren gestern in der Sauna. Wir haben aber dann auch alle so ein bisschen vergrätzt in diesem Ruheraum, weil du kannst natürlich nicht leise, still und heimlich Werder gucken. Das geht irgendwie nicht. Aber als diese Friedel-Aktion kam, dachte ich auch so, also ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll, ins Eisbecken oder nochmal in die 90-Grad-Sauna.
Das wird ihm ja auch, also für ihn wird es auch heiß, bei Werder intern in seinem Bild zu bleiben, denn Horst Steffen sagte schon, es gibt einen Strafenkatalog für sowas und der wird zum Einsatz kommen. Also das wird eine interne Geldstrafe für Marco Friedl geben, damit er einfach auch ja an diesem Punkt dann nochmal über sein Verhalten da nachdenken darf, weil das einfach... Ja, in so einer Phase, klar, Fußball emotional und wird er selber wissen, dass das doof war, der wird sich am allermeisten ärgern, aber es darf einfach nicht passieren.
Ja, wo ich übrigens ins Frotti-Handtuch gebissen habe, war auch schon in der 26. Minute. Marco Grüll war ja gestern sehr umtriebig mit vielen Aktionen. Und dann gab es diese eine Szene, da fordert er einen Elfmeter, weil er einen Tritt in die Wade bekommt. Dieser Tritt ihn dann auch zu Fall bringt. Für mich, also es wird ja immer wieder nett gepfiffen in der Bundesliga, wäre das schon ein Elfer gewesen. Wie siehst du es? Wäre der berechtigt gewesen?
Ich hätte ihn auch gepfiffen. Weil es gibt den Kontakt eindeutig. Dieser Kontakt bringt Marco Grüll zu Fall. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Schiedsrichter das zu plump fand, weil du schon merkst, Grüll wartet auf diesen Kontakt, will diesen Kontakt haben. Vielleicht hat Tobias Reichel gesagt, nee, sorry, das ist mir zu einfach. Aber das darf eigentlich kein Grund sein. Der Leverkusener rennt Marco Grüll von hinten in die Beine im Strafraum, der fällt hin. Also das ist für mich ein Elfmeter und ich verstehe in solchen Momenten dann auch immer nicht, ja, Schiri lässt das Spiel laufen, aber wieso dann nicht irgendwie doch mal einer aus dem Keller sich meldet und sagt, hier, ich glaube, das schaust hier nochmal an oder so. Also das kam in Leverkusen auch noch oben drauf, dass du solche Momente nicht kriegst. Das wäre ein super Türöffner gewesen, ist der Elfmeter drin, führt Werder 1-0. Leverkusen hatte vorher dreimal in Folge verloren. Dann fangen die wieder an nachzudenken. Aber ja, diese Dinge, wenn es sportlich nicht läuft, dann kriegst du die halt auch nicht geschenkt. Das muss man sich nächster Euro in Sparschwein.
Ja, ist für teuer heute für dich.
Das muss man sich dann doch wieder erarbeiten irgendwo. Und das sollte jetzt möglichst schnell passieren.
Ich fasse das Ganze nochmal zusammen, Daniel. Also das Krönchen richten darf wirklich nicht lange dauern. Dienstagabend braucht es, ich zitiere dich, eine magische Nacht im Weserstadion. Ausgedünntes Material, also Spielermaterial. Ich finde dieses Wort übrigens total schlimm, Spielermaterial.
Ja,
ich weiß
auch,
gar nicht, wieso ich es gerade sage. Keine Ahnung, kam so aus mir raus. Also ausgedünnte Personaldecke. Dann, also die ganze Stimmungslage am Osterdeich. Hoffenheim, du hast es gerade gesagt, ein unglaublich starkes Team, stand heute Tabellenplatz 3. Was kann das überhaupt werden am Dienstag? Ich meine, also drauf wetten würde ich jetzt gerade nicht.
Nee, und wenn ich ehrlich bin, die einzige Schublade, aus der ich ein bisschen Optimismus und Zuversicht zusammenkramen kann, ist wirklich die, wo draufsteht, Totgesagte leben länger. Dass Fußball dafür berühmt ist, dass es Spiele gibt, wo man denkt, hä? Plötzlich schlägt Augsburg Bayern. Ganz so groß wäre die Überraschung sicherlich nicht, wenn Werder Hoffenheim bezwingt. Aber es spricht vor diesem Spiel von der Formkurve, von der fußballerischen Leistung, von der verletzten Miserie. Egal, was du möchtest, du kannst das alles gegenüberstellen. Da geht Werder Bremen in keiner einzigen Kategorie gegen Hoffenheim gerade als Punktsieger raus. Und vielleicht musst du dir gerade das zu Nutzen machen. Horst Steffen hat es in Leverkusen gesagt, wir werden unsere Fans brauchen. Es wird in diesem Spiel
sehr, sehr viel Schweiß fließen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Tribüne, trotz der Kälte, weil Werder wird da einiges überstehen müssen. Und dann musst du einfach darauf setzen, vorne endlich mal in Führung zu gehen, hinten das nötige Glück zu haben und dann dich da irgendwie schadlos zu halten. Weil ja, Horst Steffen mit seiner stets positiven Art würde sagen, das ist ja auch eine Riesenchance. So, in so einem Spiel schlägst du Hoffenheim, dann sagen alle, Mensch, der SVW ist wieder da. Und ich bin mir auch sicher, das sagen danach auch viele Fans, die dann aufatmen. Mhm. Aber vor diesem Spiel ist, ja, Angst ist mir als Wort zu groß, aber Respekt und Zweifel sind maximal erlaubt und angemessen.
Also nehmen wir doch den Dreiklang Blut, Schweiß und Tränen, wird es geben am Dienstag auf dem Feld. Wir haben ja jetzt dieses Deichschwein heute sukzessive gefüllt. Wo steht das eigentlich, sag mal?
Das steht natürlich in der Redaktion auf meinem Schreibtisch, weil das ist einfach so mein Notgroschen.
Und dann gehen wir da zusammen auf Auswärtsfahrt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ehrlicherweise, so viel ist da jetzt auch noch nicht drin.
Ach, also du, so ein Sparticket mit der Bahn vielleicht.
Bis nach Oldenburg kommen wir,
genau,
würde ich sagen.
Aber wenn es so weitergeht, ist das am Ende der Saison ganz schön dick und kurz vorm Platzen. Daniel, trotzdem, Dankeschön. Also ich weiß, man hat zwischendurch immer mal wieder diese Sätze, in die man abdriftet, die auf jeden Fall Potenzial haben fürs Phrasenschwein, aber so ist Fußball.
So ist es. Ja, das kostet übrigens auch.
Ja, kostet auch. Genau, so ist Fußball. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Positives zu besprechen haben. Wann steigen wir denn eigentlich wieder in den Ring miteinander? Beim nächsten Spiel, Hoffenheim, bist du am Start oder guckst du erst von der Couch an?
Nee, weder noch. Also da bin ich am Start, aber in der Redaktion. Genau, in der warmen Redaktionsstube. Genau, da werde ich sitzen und dann bin ich, glaube ich, da müsste ich jetzt den Dienstplan bemühen, aber ich glaube, nächster Stadioneinsatz St. Pauli? Weiß ich nicht genau.
Ah ja, okay.
Ja, aber
du suchst ja immer die guten Dinge raus, ne?
Ja, je nachdem, wie es so passt, ne? Muss man mal. Ja, aber Millerntor immer gut und vielleicht da ja auch dann mal ein Auswärtssieg. Allzu viele Siege habe ich auch tatsächlich im Stadion noch nicht gesehen vom Werder diese Saison. Also auch da muss ich mich vielleicht doch steigern.
Du, da bist du jetzt nicht der Einzige. Nee, da bist du jetzt, glaube ich, nicht der Einzige. Okay, also danke dir. Daniel Kutheus war das für euch. Wenn euch das gefallen hat, was ihr da gehört habt, dann macht ein Ausrufezeichen dran. Lasst uns 5 Sterne Deluxe da. Wir haben übrigens die 500 Sterne geknackt bei Spotify.
Oh, Wahnsinn.
Ich danke euch dafür.
Wahnsinn.
Ich freue mich sehr.
Gibt's dafür irgendwas? Kriegt man dafür irgendwie Preis oder?
Ja, also das ist, ich druck mir das wöchentlich aus und hänge mir das ins Wohnzimmer.
Okay.
Ja, je mehr Sterne, desto schöner. Ja, von irgendwas muss man ja auch leben, ne?
Ja, finde ich gut. Sterne immer gut.
Oder? Sterne gehen immer. Sag mal, hat das Dschungelcamp nicht auch eigentlich angefangen? Lassen wir das. Also, ich wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns ja Mittwoch schon wieder. Cheers vom Nachspieldeich und bis dahin, habt eine gute Zeit.
Macht es gut. Ciao.